Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen, von Menschen.
Diskutieren, verstehen, inspirieren. Mit Themen für MacherInnen in und für die ländlichen Räume. Das ist der Podcast Landaussichten.
Herzlich willkommen in der 17. Folge Landaussichten, dem Podcast der Andreas Hermes Akademie zu allem, was die ländlichen Räume ausmacht und bewegt. Heute das erste Mal mit mir, Luis Schlag, zum Thema das Netzwerk Zukunftsorte mit MINT-Initiatorin Julia Paas. Kurz zu mir vielleicht, seit Anfang September bin ich als Referent für die Entwicklung ländlicher Räume bei der Andreas Hermes Akademie angestellt. Ich bin in einem Dorf an der Bergstraße, an der Schnittstelle zwischen dem ländlich geprägten Odenwald und der Metropolregion Rhein-Neckar mit den Metropolen Heidelberg und Mannheim aufgewachsen, habe dann Humangeographie studiert mit einem Schwerpunkt auf ländliche Räume und habe mich dann auch in meiner Masterarbeit schwerpunktmäßig dem Thema gemeinschaftlichen Wohnprojekten in ländlichen Räumen gewidmet. Man kann also quasi sagen, die ländlichen Räume liegen mir sowohl persönlich als auch fachlich sehr am Herzen. Nun zum Thema der heutigen Folge. Man liest es aktuell regelmäßig in Zeitungen, sieht es in Beiträgen im Fernsehen. In ländlichen Räumen stehen viele Höfe, Gaststätten, Bahnhöfe, Güter mittlerweile leer oder sind eben von Betriebsschließungen gefährdet. Dörfern und Gemeinden fallen damit eben als wichtige Orte weg, die eben sozialer Treffpunkt oder Beschäftigungsort waren und baulich eben das Orts- und Dorfbild stark geprägt haben und mittlerweile vielerorts verfallen. Dieser Trend schafft an vielen Orten lokale Herausforderungen, aber zwangsläufig damit auch Potenziale, neue kreative und innovative Nutzungsformen zu entwickeln. Und genau an der Entwicklung dieser Orte arbeitet das Netzwerk Zukunftsorte mit Sitz in Brandenburg. Heute sind in unserem Podcast die Mitinitiatorin des Netzwerks Julia Paas zu Gast. Ursprünglich aus Troisdorf in der Nähe von Bonn geboren, zog sie für ein Studium der visuellen Kommunikation erst nach Düsseldorf, bevor sie als freiberufliche Grafikerin dann lange in Lissabon und Berlin arbeitete. Heute wohnt sie in Brandenburg auf dem Land und hat dort eben das Wohn- und Arbeitsprojekt Hof Prediko sowie das Netzwerk Zukunftsorte mitgegründet. Frau Paas, willkommen bei uns im Podcast. Was ist denn ein Zukunftsort und was macht ein Zukunftsort für Sie persönlich aus?
Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Ja, was ist ein Zukunftsort? Also viel davon haben Sie ja eben schon beschrieben. Es sind gemeinschaftlich geprägte Projekte, die Wohnen und Arbeiten auf dem Land miteinander verbinden. Und zwar eben häufig in Leerständen oder mindestens in Bestandsgebäuden oder auf Brachflächen, die nicht mehr genutzt werden. Und die dort eben Wohnraum schaffen und Raum für unterschiedliche Arten des Arbeitens, digitales Arbeiten, aber auch Werkstätten oder ja Gewerberäume. Und zusätzlich, das ist ein wichtiges Kriterium für uns, entwickeln sie eben auch offene Treffpunkte und Angebote für das Umfeld. Das heißt, sie entwickeln diese Räume nicht nur für sich selber, sondern stellen sie auch bereit für Leute in der Umgebung und entwickeln dort nicht selten kulturelle Angebote, also viel so Musik, Theater, alles mögliche Angebote für Kinder, für ältere Leute, aber auch Sharing-Initiativen, offene Werkstätten. Alles Mögliche, was man eben so brauchen kann auf dem Land und was man da nicht in greifbarer Nähe hat unbedingt, so wie das häufig in der Stadt ist. Und damit schaffen sie auch eine Möglichkeit, sich besser kennenzulernen, vielleicht öfter auszutauschen, neue Projekte anzustoßen und damit auch eine gewisse Lebensqualität nochmal zusätzlich ins Dorf oder in die Kleinstadt zu holen.
Spannend. Ja, nehmen Sie uns vielleicht mal gerne auf eine kleine Reise zu Ihrem Zukunftsort mit, auf dem Sie wohnen. Was ist denn der Hof Prediko für ein Ort und was gibt es dort alles?
Also der Hof Prediko, das war ursprünglich zu DDR-Zeiten ein volkseigenes Gut mit 15 Gebäuden, einer der größten Vierseithöfe in Brandenburg, mit einer Brennerei, Brauerei. Wir haben auch so einen riesigen Schornstein natürlich bei der Brennerei. Vielen Ställen, Rinderställen, Pferdeställe. Ein Gutsverwalterhaus, Speicher, Kornspeicher, Schmiede gab es da. Also ja, ein sehr großes Gelände, das eben auch sehr wichtig war für das Dorf. Denn da haben ein Großteil der Leute im Dorf gearbeitet, zum Teil auch gewohnt. Und das war so der kulturelle und Arbeits- und Lebensmittelpunkt von vielen Menschen. Und nach der Wende ist das dann irgendwann über die Treuhand verkauft worden und ein Privateigentümer gekommen, die das dann nicht mehr wirklich in Nutzung gebracht haben, nachdem die Brennrechte eben sozusagen an eine andere Brennereikette gegangen sind. Und somit stand das Gut dann wirklich über 20 Jahre lang leer und verfiel so langsam. Das war eine ziemliche Wunde auch im Dorf, würde ich sagen, dass es einfach traurig war zu sehen, wie ein Ort, der mal so lebendig war und so eine große Bedeutung hatte, eben zusehends verfiel. Und dann gab es eben diese Initiative, dort ja das wieder aufzubauen und dort wieder Leben reinzubringen. Und das wurde dann möglich durch die Stiftung Trias, die das Gelände letztendlich kaufen konnte und damit auch durch ihre Satzung dem Spekulationsmarkt entziehen konnte und dann in der Kooperation mit der Selbstbaugenossenschaft, einer Berliner Mietergenossenschaft, das Gelände entwickelt hat. So, und wir als Projektgruppe haben eben diese Entwicklung im Grunde gestaltet, haben gesagt, was soll denn hier passieren? Was wollen wir denn hier aufbauen? Und ja, dadurch ist jetzt das gestanden innerhalb von 7 Jahren, was jetzt hier gerade zu sehen ist, nämlich 3 große bewohnte Wohnhäuser. Ein 4. wird jetzt gerade noch ausgebaut und wird nächstes Jahr bezogen. Und eine große Scheune, die wir als Verein entwickelt haben, als einen solchen offenen Treffpunkt. Und in dieser Scheune finden regelmäßig Sachen statt, also einmal für Kinder Breakdance, dann Yoga, dann Gemeinderatstreffen, dann Vereinstreffen, viele Konzerte. Wir haben eine Jam-Session, eine regelmäßige, wo einmal im Monat Leute aus der ganzen Region und zum Teil sogar aus Berlin hier hinkommen und ja, sich eben hier treffen und Musik zusammen machen. Wir haben eine kleine Kneipe und Café, die am Wochenenden geöffnet ist. Und ja, so passiert eigentlich ziemlich viel hier. Also hier wird wieder geheiratet, hier werden Geburtstage gefeiert, hier, genau, trifft man sich. Und ja, was das Wohnen angeht, so sind wir eben ein genossenschaftliches Wohnprojekt, in dem wir eben auch viel Wert auf dieses Generationsübergreifende legen und wo wir auch barrierefreie Wohnungen haben und ältere Menschen, wie aber auch ja, Kinder im Grunde von 0 bis 85 haben wir im Moment jedes Alter hier vertreten. Genau, und daraus entsteht irgendwie so eine Art von Miteinander, eine Nachbarschaft, die schon auch, würde ich sagen, deutlich näher zusammen ist und sich gegenseitig deutlich mehr unterstützt, als man das jetzt von der Stadt zum Beispiel gewohnt ist.
Ja, spannend. Sie hatten gerade davon gesprochen, dass der Gründungsprozess in Ihrem Fall teilweise über 7 Jahre lief. Was sind denn so die größten Herausforderungen im Gründungsprozess Ihrer Projekte, wo es vielleicht Gemeinsamkeiten über die Projekte hinweg gibt?
Ja, also das ist sehr, sehr vielfältig. Hängt auch wirklich davon ab, welche Substanz die Gebäude haben, die da entwickelt werden sollen. Also wir hatten zum Beispiel das Pech, dass die Gebäudesubstanz schlechter war, als wir dachten und auch noch alles unter Denkmalschutz standen. Und das ist ja einerseits gut, weil damit kann es jetzt dann nicht komplett verändert werden und der Charme und die Geschichte werden erhalten. Andererseits bedeutet das natürlich in der Sanierung auch sehr, sehr viel höhere Kosten. Ich glaube, mit Bauen haben im Moment alle Probleme. Das gilt nicht nur den Zukunftsortprojekten so. Aber was halt für die Projekte, die sich ja nach unserem Verständnis meistens gemeinwohlorientiert ausrichten, also eben nicht Sachen entwickeln mit einem möglichst hohen Profit, sondern eben auch, sagen wir mal, in puncto Klimaschutz und in puncto soziale Gerechtigkeit Anstrengungen machen. Für die ist das halt schwierig, Sachen zu entwickeln, die ja eigentlich von ihrer DNR her ja sukzessive entwickelt werden müssen. Also wir arbeiten so und viele Zukunftsorte, dass wir eben Sachen erstmal ausprobieren, prototypisch angehen, nachbessern, gucken, okay, funktioniert das denn hier mit so einem Café? Kann man hier auch Übernachtungen anbieten? Ne? Also alle möglichen Sachen, die halt grundsätzlich große Investitionen benötigen würden, müssen erstmal klein ausprobiert werden und dann auch sukzessive aufgebaut werden. Und dieser sukzessive Prozess, der findet sich halt häufig nicht wieder eben im Baurecht oder im Gewerberecht, wo dann sofort eben Maßstäbe angesetzt werden, wie für Großbauprojekte oder für Hotels. Ne? Dass man zum Beispiel bei einer gewissen Anzahl von Übernachtungsplätzen dann große Anforderungen stellt an sanitäre Anlagen. Oder dass eben beim Bauen sagen, erstmal keine beweglichen kleinen Unterkünfte möglich sind und man dafür schon Baurecht beantragen muss, obwohl es erstmal um einen Ausprobierstatus geht. Und das ist halt schwierig, ja, zusammenzubringen, ne? Also die behördlichen Vorgaben mit dem, was eigentlich diese Projekte brauchen, nämlich eine Art Experimentierzeitraum, um herauszufinden, was denn funktioniert, weil das eben keine etablierten Sachen sind, die man jetzt einfach auf dem Papier planen kann und die dann genauso funktionieren.
In welchen Bereichen unterstützt denn Ihr Netzwerk da die Projekte auf dem Weg von der Idee zur Umsetzung?
Ja, in vielen Bereichen. Also wir haben ja auch weil es eben so unglaublich viel Wissensbedarf gibt und weil wir selber im Prozess auch gemerkt haben, wie viel wir lernen mussten, was wir vielleicht nie wissen wollten, aber was dann einfach nötig ist. Ja, da haben wir eben eine Wissensplattform aufgebaut für MacherInnen, die solche Projekte aufbauen, die dann eben in diesen ganzen Feldern, wo wir gemerkt haben, okay, das ist jetzt nicht mal eben gemacht und das reicht auch nicht, da mal ein, zwei YouTube-Videos sich anzugucken, haben wir diese Wissensplattform aufgebaut mit dem Wissen von den ganzen Leuten, die solche funktionierenden Zukunftsorte eben schon machen. Und da geht es dann zum Teil auch um den Aufbau von Gruppen. Wie finde ich denn die richtigen Leute? Wie hole ich die in die Gruppe rein? Wie kann man so einen Gruppenprozess gestalten? Wie kriegt man das hin, dass man sich abstimmt und Entscheidungen trifft, ohne pausenlos in Pläne zu sitzen? Und was mache ich bei Konflikten? Gibt aber eben auch die andere Seite. Wie kann ich denn so ein Nutzungskonzept planen? Wie kann ich den Bau organisieren? Welche Prozesse müssen alle parallel laufen? Eben von der Visionsfindung über die Ideen, den partizipativen Prozess vielleicht, also die Einbindung auch mit den Leuten im Umfeld. Wie kann ich das Ganze so aufbauen, dass ich erstens auch sozusagen das Finanzielle mit im Blick habe, also die Verstetigung. Selbst wenn ich jetzt eine Förderung bekomme, läuft die ja irgendwann aus. Wie kann ich das denn auch langfristig halten, was ich da jetzt vielleicht an Angeboten plane? Und wie schaffe ich das dabei, auch noch mein Leben zu leben und nicht völlig überarbeitet irgendwann zusammenzubrechen? Also es sind sehr, sehr breite Themenbereiche. Und ja, also ich glaube, wenn man so ein Projekt angehen möchte, muss man einfach wissen, dass das erstmal sehr viel Zeit und sehr viel Kapazitäten in Anspruch nimmt und dass man dabei eben auch unheimlich viel lernt. Und das Tolle ist, dass eben die Leute in den Projekten, die bei uns eben auch Zukunftsorte sind, dass die häufig in der Folge irgendwann auch damit ihr Geld verdienen. Das heißt, die haben dann einfach das Wissen und dann auch nochmal mit zusätzlichen Ausbildungen die Expertise eben dann auch wiederum andere zu beraten und wissen genau, wovon sie sprechen und können dann eben Leuten, die das neu angehen wollen, auch dabei helfen, diese vielleicht nicht alle Fehler zu machen, die man selber bei Beginn gemacht hat. Und was wir natürlich auch wollen mit diesem Netzwerk, das ist eigentlich der Gründungsgedanke gewesen, dass diese Projekte überhaupt erstmal sichtbar werden. Also als wir angefangen haben, gab es halt einfach auch die Erzählung, dass zum Beispiel der ländliche Raum Brandenburgs total tot ist, dass da überhaupt nichts passiert. Und ja, mit dem Netzwerk Zukunftsorte und vorher auch schon Kreativorte, die Kreativorte-Karte, die wir aufgebaut haben, wurde überhaupt erstmal sichtbar, was es denn da jetzt alles an alternativen und interessanten Projekten gab auf dem Land. Und mittlerweile sind wir deutschlandweit unterwegs und nehmen immer ja auch unterschiedlicheren Regionen Zukunftsorte auf und auch Zukunftsorte im Aufbau und zeigen damit, was es eben, ja, was es so an Vielfalt gibt und wo es denn dann auch die Politik braucht, ne, um solche Projekte zu unterstützen, um eben einen gesellschaftlichen Mehrwert mit zu unterstützen, der da auf dem Land entsteht.
Das ist ein spannender Punkt, wo ich direkt gerne nochmal drauf eingehen würde. Sie hatten auch vorhin schon mal das Thema Förderung quasi angesprochen und Finanzierung. Auf der Website Ihres Hofs Predico habt ihr ja einen Zeitstrahl, auf dem eure Meilensteine und auch eure emotionale Kurve dokumentiert sind. Zum Ende hin ist da auf der emotionalen Achse ein Tiefpunkt mit dem Titel Förderhorror Dorfscheune. Da habe ich mich gefragt, welche Förderinstrumente kommen denn für eure Projekte da in Betracht und was hat es damit auf sich? Und also es klingt so, als wäre das eine größere Herausforderung gewesen.
Das ist es tatsächlich. Und zwar jetzt nicht nur auf dem Hofpredico, sondern für viele Zukunftsorte, weil diese Zukunftsorte meistens sehr hybrid aufgestellt sind. Also das, was sie auszeichnet, eben, dass sie vielfältig sind, dass sie einerseits sich vielleicht sozial engagieren, dann kulturell, dann auch Gewerbeaspekte haben, dann auch noch wohnen. Das bedeutet, dass die eben sagen, durch ihre themenübergreifende Ausrichtung meistens nie so richtig in ein Förderprogramm passen. Und dass man immer dann nur Sparten bedienen kann. Das heißt, dann kann man halt nicht sagen, so, wir wollen jetzt hier eine Dorfscheune entwickeln, bitte fördert uns mal dafür. Das geht in manchen Punkten, aber eben nicht ganz und auch nicht in der Höhe, in der das dann benötigt wird. Und das bedeutet, dass man dann sich bei ganz unterschiedlichen Förderungen bewerben muss. Wir hatten nachher zum Schluss, glaube ich, 7 Förderungen miteinander kombiniert. Und was das dann in der Abrechnung bedeutet, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das kann einen an den Rand des Wahnsinns bringen, weil jede Förderung an sich ja oft auch noch das Risiko mit sich bringt, dass man irgendetwas falsch macht oder dass irgendetwas nicht anerkannt wird und dann mit Kürzungen gedroht wird und im Grunde man eigentlich immer unter Generalverdacht steht, irgendetwas ja abgreifen zu wollen, während man nie sozusagen ausreichend finanziert ist und gleichzeitig noch unglaublich viel Zeit ehrenamtlich reinbuttert. Und das ist natürlich ein großer Frustmoment für viele. Das ist ein Problem. Andererseits gibt es mittlerweile auch wirklich Anstrengungen, in manchen Ministerien Förderungen aufzusetzen, die eben nicht mehr so geartet sind und die ja auch irgendwann mal mehr auf Prozesse ausgerichtet sind, wo man durchaus auch Sachen anpassen kann. Gleichzeitig ist die Bürokratie und das Berichtswesen oft noch so umfassend, gerade wenn es EU-Förderungen sind, dass ja, das einfach ein riesig großer Anteil der Förderung, ich würde sagen, ein unverhältnismäßig großer Anteil, dafür ausgegeben werden muss, die Förderungen zu bespielen und abzurechnen und Berichte zu schreiben. Genau, da gibt es noch Nachbesserungsbedarf und da engagieren wir uns auch und verfassen dementsprechend Handlungsempfehlungen, sprechen immer wieder auch mit Fördergebern und sagen, so, passt mal auf, so wäre es doch eigentlich viel besser. Und es gibt ja auch gute Vorbilder, die tatsächlich da vorangehen und auf, sagen wir mal, Förderungen vergeben, die einen nicht mehr stressen, als sie einem helfen. Zum Beispiel das Neulandgewinnerprogramm ist ganz toll. Das sind so Lichtblicke und wo ich denke, dass es in Zukunft einfach noch mehr hingehen wird und muss, weil man die Leute sonst verliert und die Motivation immer weiter sinkt, sich so zu engagieren.
Ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es sehr herausfordernd ist, gerade wenn man irgendwie auch verschiedene Landes-, Bundes- und EU-Fördermittel miteinander kombiniert und das setzt ja auch irgendwie die entsprechenden Fachkenntnisse bei den Gruppen voraus, sowas dann irgendwie auch professionell abzurechnen. Also mich würde noch auch noch so ein bisschen das Thema des sozialen Zusammenlebens dann in den Dörfern und in den Gemeinden interessieren. In ländlichen Gemeinden werden Hinzuziehende teilweise auch kritisch beäugt, aber auch unter den Neulingen finden sich teilweise auch Vorurteile gegenüber den Alteingesessenen. Wie versucht denn Ihr Netzwerk eine Integration von StädterInnen und DörflerInnen sicherzustellen?
Ja, das ist für uns ein ganz wesentlicher Punkt, denn wir sehen uns ja auch als Netzwerk gewisserweise in der Verantwortung, mit dazu beizutragen, dass die Kluft zwischen Land und Stadt erstens nicht tiefer wird und zweitens vielleicht auch Alternativen aufzuzeigen und zu inspirieren, wie man Sachen verändern kann vor Ort, auch in eine gewisse Selbstwirksamkeit kommen kann und damit so ein bisschen der AfD, ja, sagen wir mal, die Kraft nimmt. Das ist schon ein Anspruch von uns und da gehört es natürlich dazu, dass man auch mit einer bestimmten Haltung dann in diese Dörfer und Kleinstädte kommt, ne, wenn man so ein Projekt machen möchte. Es sind ja übrigens auch nicht immer Städter, die irgendwie rausziehen, sondern es sind häufig auch Menschen, die dort geboren sind in der Gegend und dann zurückkehren nach einem Studium oder nach ein paar Jahren in irgendwelchen Städten oder im Ausland und gerne eben in der Heimat ja was Neues aufbauen möchten. Aber dennoch gibt es halt häufig wirklich so diese, sagen wir mal, diese unterschiedlichen Kulturen, ne, des ländlich-traditionellen und vielleicht des urbanen Verständnisses mit Ansprüchen, die jetzt erstmal vielleicht auf dem Land nicht so einfach zu verwirklichen sind. Und da fordern wir im Grunde von unseren Zukunftsorten, dass sie, also die werden, wir haben ja bestimmte Kriterien und dazu gehört eben auch das Kriterium einer wertschätzenden Haltung und dem aktiven Engagement, sich eben einzubringen, auch in die Strukturen. Also eben nicht zu sagen, so, wir sind jetzt das Projekt und ihr seid das Dorf, sondern wir sind alle Dorf und wir wollen auch Dorf sein und eben auch zu gucken, was ist denn schon da und zu wertschätzen, was schon da ist. Nur weil man vielleicht die Musik nicht ganz so super findet, heißt das ja nicht, dass es nicht trotzdem total viele engagierte Menschen gibt, die wertvolle Sachen aufgebaut haben und wo man jetzt nicht das Rad neu erfinden muss und sagen muss, hier, wir machen jetzt hier mal ein tolles Fest für euch. Wenn man feststellt, ach, da gibt es ja schon ein Dorffest, dann kann man fragen, wo kann ich denn mitmachen? Also das ist sozusagen die Voraussetzung dafür, dass es dann da auch gut ankommen kann. Und gleichzeitig braucht es natürlich auch eine Art von Offenheit und Neugier auf Seiten der Nachbarschaft oder des Dorfes oder der Stadt, wo, naja, man eben nicht dann direkt im Generalverdacht steht, irgendwie ein Hipster zu sein, der keine Ahnung von nichts hat und nur auf alle anderen hinabsieht, sondern ja, dass auch einfach nachgefragt wird, dass es erstmal Menschen wohlgesonnen auf einen zugehen. Und das ist sehr unterschiedlich, sehr individuell in den Dörfern und Städten, weil es gibt ja auch nicht das Dorf. Ne? Das besteht ja auch aus einzelnen Personen, die sich ja untereinander auch nicht alle einig sind. Und da gibt es dann diejenigen, die irgendwie sagen so, oh nee, mit denen will ich nichts zu tun haben, die finden mich eh doof und dann finde ich die auch doof. Und dann gibt es andere, die sagen, oh ja, gucken wir doch mal, was die da machen. Das könnte ja eine Chance sein, dass wir hier irgendwie gemeinsam was Interessantes aufbauen. Und genau, das ist einfach wichtig, sich das klar zu machen. Und da versuchen wir als Netzwerk eben für zu sensibilisieren und dann eben auch gute Formate zu zeigen, wie man ja einfach zusammenkommen kann und wie man vielleicht auch die eigene Denkweise und die eigene Haltung nochmal überprüft, kritisch.
Ja, sehr spannend. Sie selbst sind ja in Troisdorf bei Bonn geboren. Euer Hof liegt in Brandenburg. Andere eurer Projekte liegen in Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen. Welche Rolle spielen denn Ost-West-Biografien im Gründungsprozess eurer Projekte? Zum Beispiel, wenn Projektgruppen den Zukunftsort in Ostdeutschland entwickeln, mehrheitlich aus Westdeutschland kommen zum Beispiel.
Ja, das ist was, was man sich wirklich als jemand, der so ein Projekt aufbauen möchte, wirklich bewusst machen muss. Denn aus meiner Sicht ist das schon ein großer Faktor in der Wahrnehmung und völlig zu Recht. Also ich meine, das, was in Ostdeutschland passiert ist oder eben was nach der Wende passiert ist, nämlich dass im Grunde viele aus dem Westen gekommen sind und mehr oder weniger den Osten aufgekauft haben und daraus Profit geschlagen haben und damit eben den Menschen vor Ort auch zu verstehen gegeben haben, das, was ihr gemacht habt, das war alles nicht richtig, das war nichts wert, wir zeigen jetzt euch mal, wie man es richtig macht. Das ist natürlich eine tiefe Wunde, die da geschlagen wurde und das muss man sich bewusst sein, wenn man eben als Westdeutscher irgendwo im Osten Deutschlands etwas aufbauen möchte. Das kann schnell als Übernahme verstanden werden und da kann man im Zweifelsfall auch nicht viel gegen tun. Außer immer wieder ja, einzuladen, sich zu beteiligen, offen zu sein. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, eben zu gucken, wie kriegt man das hin, dass man nicht in diesen Wir- und Die-Modus kommt, sondern verbindende Sachen macht, wo man sich einfach eins zu eins kennenlernen kann. Und ich glaube, nur damit kann man das stückweise überwinden.
Ja, spannende Einschätzung. Ich würde gerne ein bisschen zum Ende kommen und gemeinsam mit Ihnen nochmal unsere Augen schließen. Wenn wir uns die ländlichen Räume der Zukunft vorstellen, sagen wir mal in 2030 oder in 2035, was sehen Sie da? Beziehungsweise was würden Sie dort denn gerne sehen?
2030 passt ganz gut. Wir haben eine Vision geschrieben für 2030. 1000 Orte für die Zukunft auf dem Land. Und darin ist das Szenario so, dass es eben 1000 Kreativ- und Zukunftsorte im deutschen ländlichen Raum gibt und die sind alle untereinander vernetzt. Und also nicht nur untereinander, sondern eben auch stark mit den Kommunen involviert, in guter Zusammenarbeit mit unterschiedlichen anderen Initiativen und dritten Orten und Kultureinrichtungen auf dem Land. Und dieses Netzwerk, was eben viel auch so mit Wissensaustausch und Zusammenarbeit funktioniert, das sorgt dafür, dass die Ortschaften eben nicht mehr sozusagen immer in dieser Logik stecken von die nächstgrößere Stadt oder die nächstgrößere Metropole. Also man spricht nicht mehr von den Metropolregionen, sondern von den Zukunftsortregionen. Denn im Moment ist es ja so, okay, ich ziehe raus aufs Land. Eine Stunde mit den Öffentlichen oder mit dem Auto geht gerade noch. Und der Bezugspunkt in 2030 wäre dann, ich möchte da und da hin, da ist der Zukunftsort und der Entfernung vielleicht noch der und der. Und da möchte ich gerne hinziehen, da möchte ich mich andocken, da weiß ich, dass ich Lebensqualität, Infrastruktur finde und dass ich da mich entweder als Familie einfach verorte oder aber direkt andocke an einem solchen Projekt. Und das ist eigentlich die Vision, dass eben durch dieses Netzwerk an Zukunftsorten und an ähnlich gearteten Projekten auch die kritische Masse entsteht für viel mehr Sharing-Kultur wieder auf dem Land, die ja eigentlich aus dem ländlichen Raum kommt. Da gab es ja eigentlich dieses Teilen ist da ja total verwurzelt und dass dadurch eben auch andere Probleme gelöst werden können, Infrastrukturprobleme mit Carsharing, mit Einkaufsgemeinschaften, mit allem Möglichen, wo man jetzt immer noch das Defizit auf dem Land sieht, dass eben durch diese Art von Projekten, die auch gemeinschaftsorientiert sind, sich das gegenseitig verstärkt und es im Grunde irgendwann eine Balance gibt zwischen ländlichen Räumen und der Stadt, dass es nicht so ein Gefälle ist, dass man nicht sagt, so ja, das Zentrum ist natürlich die Metropole und der ländliche Raum ist halt so das Umland, sondern dass es einfach ja, inspirierende und lebenswerte Orte sind, jeweils, die auch voneinander profitieren und die auch voneinander lernen können.
Ja, das ist eine sehr schöne Vision, der ich mich gerne anschließe. Bei uns hier im Podcast haben wir zum Abschluss immer mit allen Gästen eine kleine Tradition, nämlich das Landü-Ei, das wir gemeinsam auspacken. Ich hatte Sie ja schon im Vorfeld quasi vorgewarnt. Also auch hier die Frage an Sie, welcher Fakt oder welche Beobachtung über oder zu den ländlichen Räumen hat Sie denn in letzter Zeit überrascht?
Ja, das ist erst kürzlich her. Und zwar, das ist, ich würde sagen, das ist jetzt so ein Doppel-Ü-Ei. Es hat mich unglaublich überrascht. Wir waren letztens auf einer Inspirationsreise mit BürgermeisterInnen, mit denen wir gerade ein neues Netzwerk gründen, nämlich das Netzwerk für Zukunftsortkommunen. Also Kommunen, die eben auch solche, so eine Art alternative und gemeinwohlorientierte Leerstandsentwicklung mit unterstützen und voranbringen wollen. Und mit denen haben wir eine Inspirationsreise gemacht und waren an einem künftigen Zukunftsort, Schloss Gut Finowfurt. Und die haben uns erzählt, was sie alles an Steinen in den Weg gelegt bekommen von der Kommune, die gottfroh sein müsste, dass dieser Ort da entsteht, der ganz viel für die Umgebung tun will, der Kultur und Märkte und alles Mögliche entwickelt und noch Gewerbe in die Region bringt. Und das ist hanebüchen, was da erzählt wurde. Also es ist wirklich wie eine Art Verhinderungstaktik. Und die Bürgermeister, die dabei waren, haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und konnten es nicht fassen und haben gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Das müssen wir ändern. Das geht so nicht weiter. Und das war dann sozusagen die zweite Überraschung, die positive, als wir dann unsere Vision für das künftige Bürgermeisternetzwerk entwickelt haben, mit welchem Enthusiasmus und mit welcher Freude und Motivation mit strahlenden Augen erzählt wurde, ja, und das müssen wir ändern. Es braucht eine neue Verwaltungskultur. Wir müssen vom Bedenkenträgertum zum Machen kommen. Wir müssen vom Verhindern zum Ermöglichen kommen. Und wir zeigen, wie es geht. Und es gibt noch so viele andere und die stecken wir an. Und das war ein ganz toller Moment und wo ich wirklich überrascht war, wie viel Gestaltungswillen und auch Wunsch nach Austausch und Vernetzung es eben unter Behördenleitern, aber auch Behördenangestellten gibt. Und das hat mir sehr viel Hoffnung gegeben.
Das ist doch ein sehr, sehr positiver Schlusspunkt, der irgendwie Lust und Hoffnung für die Zukunft und für Ihre Vision quasi gibt. Vielen Dank für Ihren Besuch bei Landaussichten und den spannenden Einblick, den Sie uns einerseits in Ihr eigenes Projekt, aber eben auch in die Arbeit Ihres Netzwerks gegeben haben. Weiterhin viel Erfolg bei der Entwicklung vieler, vieler weiterer Zukunftsorte und Ihrer Vision 2030 und auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.